Wer hat zu Beginn des Gottesdienstes aufgepasst? Dieses Jahr geht es in den 40 Tagen vor Ostern um befreiende Wahrheiten, genau. Also, befreiende Wahrheiten als, ich erinnere an das Päckchen, Geschenke Gottes, genau. Was Gott uns zu sagen hat, um uns frei zu machen, um uns zu beschenken. Der Ausgangspunkt für die Predigtreihe vor Ostern zu den 40 Tagen ist ein besonderes Kapitel aus dem Johannesevangelium. Und zwar ein Kapitel, in dem Jesus nur betet. Das ist das Kapitel Nummer 17 im Johannesevangelium. Da betet Jesus für seine Jünger. Und in dem Gebet, was er zu seinem Vater im Himmel spricht, drückt er das aus, was ihm das Wichtigste ist für die Menschen, mit denen er da 3 Jahre unterwegs gewesen ist und durch die das weitergehen soll, was Jesus angestoßen hat. Weiß jemand zufällig auch noch, was das Thema für den heutigen Gottesdienst ist? Ja. Ich mache es nicht so schwierig. Beschenkt mit dem Erkennen des wahren Gottes. Also es geht um den wahren Gott und dass wir ihn erkennen. Dazu hat mich inspiriert ein Vers aus diesem 17. Kapitel, nämlich der Vers 3, wo es um das Erkennen des einzig wahren Gottes geht. Ich lese uns mal den Text auch davor und danach. Also ich lese uns Johannes 17, die Verse 1 bis 5 mit dem Vers 3 ganz in der Mitte. Nach diesen Worten, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, sah Jesus zum Himmel auf und betete: Vater, die Zeit ist da. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Das ewige Leben bedeutet, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht, indem ich das Werk vollendet habe, das zu tun, du mir aufgetragen hast. Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor es diese Welt gab. Also das Thema, beschenkt mit dem Erkennen des wahren Gottes, Vers 3, ich habe es da in Gelb hervorgehoben, wo Jesus darum bittet oder sagt, dass sie dich erkennen, den einzig wahren Gott erkennen. Was mir in der Überschrift sehr, sehr wichtig ist, und es wird ja auch hier deutlich in dem Text, dieses Wort beschenkt. Wir können von Gott nur erkennen, was er uns von sich zeigt. Wir können mit unseren menschlichen Augen, mit den eingebauten und den im Herzen, wir können Gott nur dann erkennen, wenn er sich uns zeigt, wenn er sich zu erkennen gibt. In der Bibel nennt man das Offenbarung oder man kann auch sagen Enthüllung. Das ist so quasi, was vorhin passiert ist mit diesem Geschenk. Es wurde ausgepackt und dann hat man gesehen, was da drin ist. Und so sind unsere Augen eben ja, begrenzt mit dem, was wir wahrnehmen. Wir sehen halt eben das Sichtbare, aber dass es noch eine unsichtbare Wirklichkeit gibt, das ist uns verborgen. Es sei denn, Gott offenbart es uns, Gott öffnet uns die Augen. Wir haben ja vorhin live mitgekriegt, wann jemand ein Geschenk gehört. Ein Geschenk gehört einem nicht dann, wenn man es bekommt, sondern wenn man es annimmt. Das ist das Allerwichtigste, genau. Und dann muss man es noch öffnen und so weiter. Das erste Geschenk Gottes, was er gemacht hat, ist, dass er sich in seiner Schöpfung uns offenbart. Wer sich das Ganze anguckt, wo hier wir leben, irgendwoher muss es kommen. Also wenn ich mir zum Beispiel dieses Teil hier angucke, das ist nicht einfach zufällig in die Welt gekommen, sondern das hat sich jemand ausgedacht mit einer bestimmten Funktion, dass ich hier auf den Folien vorwärts und rückwärts klicken kann. Da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie soll das Ding sein, damit es seinen Zweck erfüllt. Und es gibt Leute, die sehen diese Welt, die erforschen sie vielleicht sogar und glauben trotzdem lieber an den Zufall, als dass ihnen klar ist, irgendwo muss das doch herkommen. Das ist ein Geschenk Gottes, das ist für alle da. Alle, die in dieser Welt leben, die können theoretisch das wahrnehmen, dass Gott sich in der Schöpfung offenbart. Aber wie wir gesagt haben vorhin, ein Geschenk nützt nur dann auch was, wenn es ausgepackt wird. Wenn man das Geschenk einfach nur so, ja, dann halt hat, so irgendwie, ach ja, schöne Welt, so irgendwie, ich lebe hier gerne, mir geht's hier gut oder vielleicht nicht ganz so gut, aber dann bringt mich das noch nicht in Kontakt mit Gott. Was wäre die richtige Anwendung des Geschenkes, wenn man erkennt, diese Welt muss, die kann kein Zufall sein. Es ist zu komplex, zu wunderbar, zu genial, zu gewaltig. Was wäre da so dieses, ja, mit dem Geschenk was machen? Nicht nur ist so schön, ja, vielleicht verpackt oder ausgepackt irgendwo in die Wohnzimmerecke stellen, sondern wirklich dieses Geschenk nutzen, zum Beispiel wie eben in diesem Buch dann lesen, was wir, oder diesen Gutschein da verwenden. Was wäre da der, ja, das Nutzen dieses Geschenkes, wenn man blickt, ah, die Welt muss irgendwo herkommen. Dankbarkeit, Lob habe ich gehört, ja. Ich sag mal so, Staunen, was das für ein Gott ist, der das hier alles vollbracht hat. Ich meine, jeder von uns ist ja schon ein Wunderwerk, ja, und was Menschen auch an Wundern vollbringen können, ist ja auch schon gewaltig. Aber die Summe von all dem ist ja fast ja nicht, was Gott ist. Im Grunde, dass es uns den Atem verschlägt, ja, mit was für einem Gott wir es zu tun haben, in dessen Welt wir leben dürfen. Biblisch nennt man das Anbetung. Ja? Wirklich zu Gott aufschauen und zu sagen, wow, was bist du für einer? Unfassbar. Und wir haben auch noch das andere gehört, danken. Dank für alles, was Gott uns mit der Welt zur Verfügung stellt, dass er uns hier leben lässt, dass wir eigentlich genug haben, wenn wir es besser verteilen würden, sogar für die ganze Welt und uns ein bisschen in unserem Konsum und unserer Ausbeutung zügeln würden. Also das eine Geschenk Gottes ist, dass er diese Welt geschaffen hat, uns da reingesetzt hat und dass wir, wenn wir uns die Welt anschauen, dann erkennen können, wow, das muss von irgendwoher kommen und das muss ein Gott sein. Gott hat aber noch mehr von sich enthüllt, wer er als Gott ist. Nicht nur, dass er es voll drauf hat, so eine Welt zu schaffen, sondern dass er auch mit uns verbunden sein will. Dass er den Kontakt mit uns möchte, die Beziehung. Und nicht nur eine Beziehung, sondern wirkliche Nähe. Intimität. Er möchte, ja, mit uns letztlich, ja, ganz nah zusammen sein. Denn wenn wir jetzt nur halt so die Welt anschauen, wie sie geschaffen ist, dann kann uns die Größe Gottes ja erdrücken. Der ist, oder er ist so weit weg, also das kann man ja vielleicht gar nicht fassen. Und um seiner Menschheit das zu zeigen, dass Gott eben kein distanzierter Gott ist, der so einfach nur chillig da über allem steht und thront oder irgendwie so und guckt, was da so abgeht, sondern dass ihn wirklich interessiert, was hier los ist und wirklich mit uns in Kontakt kommen will, in eine Beziehung treten will, das hat Gott mit seinem Volk Israel angefangen. Wenn wir uns im Alten Testament anschauen, wie Gott sich sein Volk Israel kreiert hat, wie er das geschaffen hat, indem er einzelne Leute genommen hat und die offen dafür waren und dann angefangen hat, mit denen eine Beziehung aufzubauen und denen ja zu vermitteln, was ihm wichtig ist. Und ja, da kann man sehen, wie Gott sich das so vorstellt, wie er mit uns verbunden sein will. Zum Beispiel die Idee, Gottesdienst zu feiern, ja. Das ist im alten Israel, ja, so von Gott da platziert worden, dass wir als Gemeinschaft, ja, wenn wir als Menschen miteinander zusammen sind, dann auch Gemeinschaft mit Gott haben können, Gott begegnen können, ja. dass er dann gesagt hat, dann bin ich mitten unter euch, wenn ihr mich lobt, wenn ihr mich preist, wenn ihr ja, auf meine Worte hört und so weiter. Also das ist das Zweite, dass Gott über das Volk Israel gezeigt hat, dass er eben nicht nur der über allem Thronende ist, sondern auch der ist, der uns nahe kommen will. Und dann kam Jesus in die Welt, damit das auch wirklich möglich ist. Denn das sehen wir auch in der Geschichte mit dem Volk Israel, dass das mit der Nähe zu Gott immer wieder schwierig geworden ist, weil sie halt dann doch ihre eigenen Wege gegangen sind. Und das, was Jesus gebracht hat, was Gott uns da geschenkt hat durch Jesus, es ist, dass er es möglich gemacht hat, dass wir wirklich verbunden und nah bei Gott sein können, dass wirklich eine tiefe Intimität mit Gott entstehen kann, weil Gott nur selbst das beseitigen konnte, was diese Intimität mit Gott stört und verhindert. Das ist dem Volk Israel immer wieder passiert, die haben sich abgewandt von ihm, die haben ihr eigenes Zeug gemacht und sofort macht es die Intimität, die Verbindung zu Gott wieder kaputt. So, Jesus, der hat das Gebet gesprochen, was ich vorhin vorgelesen habe, zumindest den Anfang. Und was so spannend ist, ganz am Anfang, schon im Vers 1, in der Anrede, ich mache es nochmal weg und mache es nochmal hin, damit man das schön sieht, wo es steht, Vater, so spricht Jesus Gott an. Und in dieser Bezeichnung, dass Jesus Gott als Vater anspricht, da steckt im Grunde schon alles drin, nämlich der Vater steht über dem Kind, das ist wie der Schöpfer, der über der Schöpfung steht. Und trotzdem hat der Vater zu seinem Kind eine ganz starke Verbundenheit. Das stammt nämlich von ihm. Und das Zweite, was ich dann sehr interessant finde, ist auch schon in diesem Vers 1, dieses Wechselseitige, dass einer den anderen verherrlichen möchte. Einer über den anderen praktisch, mit dem anderen, also für den anderen möchte, dass der wirklich so, wie er ist, erkannt werden kann. Dass sie beide möchten, dass man erkennt, wer sie wirklich sind, jeweils der andere. Und in Vers 2, da sehen wir ja, dass da ist es so formuliert, dass Jesus Macht über die ganze Menschheit gegeben wurde. Und das kann man so verstehen, Jesus ist der Repräsentant der ganzen Menschheit. Und zwar zeigt sich das darin, dass er sich unsere Sünde anrechnen lässt. Jesus als der Repräsentant der Menschheit, er stirbt unseren Tod. Und da ist noch nichts Herrliches drin, wo Jesus sagt hier, verherrliche mich. Ja, das ist schrecklich, wie Jesus gestorben ist. Aber herrlich ist dann die Auferweckung. Und das ist die Botschaft Gottes an uns, so wie er Jesus, der sich unsere Sünde hat anrechnen lassen, wie Jesus gestorben ist und dann wieder erweckt wurde, so möchte Gott auch das mit uns allen machen. Gott möchte auch uns zu neuem Leben erwecken, wenn wir mal sterben. Das heißt, Gott nimmt uns an, obwohl wir Sünder sind. Und das heißt, so wie wir es gerade im letzten Lied gesungen haben, dass wir uns mit unserer Schuld oder mit unserer Scham nicht mehr vor Gott verstecken brauchen. Nicht mehr irgendwie so, wie damals in der Erzählung vom Sündenfall, nachdem die da von dem Baum gegessen haben und das Gebot Gottes übertreten hatten, wie sie sich dann vor Gott versteckt haben. Oder auch, wie sie sich voreinander geschämt haben, haben sich dann schnell verhüllt mit irgendwelchen Feigenblättern, damit, ja, weil einfach was in dieser, ja, was kaputt gegangen ist von dem, wie Gott uns geschaffen hat. Und das Wunderbare ist, wenn wir uns vor Gott nicht mehr verstecken müssen, weder weil wir uns schämen, noch weil wir irgendwie mit Schuld zu tun haben, dann können wir uns helfen lassen von Gott. Dann kann Gott uns, kann er uns zeigen, wie er damit umgehen möchte, was wir verbockt haben oder was andere an uns verbockt haben. Nochmal zurück zu dem Text. Ich habe das jetzt noch beim Vers 3, ich zeige es nochmal hier mit hin und her klacken, noch ergänzt. Den einzig wahren Gott können wir nur erkennen im Doppelpack von Vater und Sohn. Das ist die Zuspitzung dessen, was Gott selber durch Jesus in die Welt reingebracht hat. Der Grund ist, weil ewiges Leben beim Vater uns nur der Sohn geben kann. Weil nur der Sohn für unsere Sünde gestorben ist. Weil nur der Sohn sich hat verherrlichen lassen vom Vater, nämlich auferweckt wurde, nachdem er für unsere Sünde gestorben ist. Und dieses Wunderbare, das ist seit 2000 Jahren der Welt enthüllt. Es war damals nur im Kreis von Palästina bekannt und es hat sich jetzt ausgebreitet über die ganze Welt. Und jetzt ist die spannende Frage, ob wir dieses Geschenk schon wahrgenommen haben, wie kostbar das ist, dass Gott selber den Preis für unsere Sünde bezahlt hat, damit wir in der Ewigkeit bei ihm sein können. Ist die Frage, ob wir für uns dieses Geschenk schon haben annehmen können und ob wir es auch ausgepackt haben, reingeguckt haben und vor allen Dingen in Gebrauch genommen haben. Denn alles andere nützt letztlich nichts, wenn wir es nicht anwenden. Und das Spannende ist dieses, was hier in Vers 3 gesagt wird, Gott erkennen, dass wir Gott erkennen. Das ist das ewige Leben, dich zu erkennen, Gott. Was damit erkennen gemeint ist, ist etwas sehr, sehr Intimes. Dieses Wort erkennen wird nämlich auch verwendet, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, für den Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau. Und wenn das nicht intim ist, dann weiß ich nicht, was intim ist. Das heißt, Gott möchte ja wirklich, dass wir mit ihm vereint werden, dass eine Vereinigung stattfindet, dass da nichts mehr Trennendes ist zwischen uns und ihm. Aber da ist halt, weil wir Sünder sind, so viel Trennendes und dafür hat Jesus den Preis gezahlt und Gott kann das alles schön bearbeiten, wenn wir wirklich in die Beziehung mit ihm gehen und das, was er uns zeigt, dass wir es machen, was er uns sagt, dass wir es annehmen, dass das, was er von uns möchte, dass wir es tun. Es geht um eine ganz lebendige Beziehung mit Gott. Dieses Erkennen des wahren Gottes ist nicht ein intellektuelles Erkennen. Das ist vielleicht der Anfang. Aber es geht letztlich darum, mit Gott zu leben. Es ist genauso wie bei einer Ehe, dass das Ja-Wort vor dem Standesamt oder vorm Traualtar, das ist halt ein einmaliger Vorgang. Wenn ich zu Gott Ja sage, ist es ein einmaliger Vorgang. Aber es ist wichtig, entsprechend zu leben und zu handeln. Dieses Erkennen, wovon da die Rede ist in dem Bibeltext, das geschieht, indem man ständig in einem vertrauten Umgang miteinander bleibt, und zwar als Gegenüber. Und das ist das Wichtige, das ewige Leben aus Gottes Sicht, es beginnt nicht erst irgendwann mal, wenn wir gestorben sind, das ewige Leben beginnt schon hier und heute. Nämlich über das, ob ich mein Herz Gott öffne und mit ihm lebe, in diesen ständigen vertrauten Umgang mit ihm pflege oder eben nicht. Beschenkt mit dem Erkennen des wahren Gottes. Also erkennen, mehr als nur hier vom Kopf her, sondern wirklich ihn kennenlernen im Vollzug des Lebens mit ihm. Ihn da immer mehr zu entdecken, den einzig wahren Gott. Das ist ewiges Leben und das beginnt schon hier. Reißt uns das vom Hocker? So ein bisschen. So ein kleines bisschen reißt uns das vom Hocker. Wie sieht es da aus mit unserer Dankbarkeit? Noch ein bisschen verhalten, zumindest hier vorne zu spüren, in euch bestimmt ganz lebendig. Wie sieht es aus mit dem darüber reden, anderen das erzählen. Ey, kennst du schon den Gott, ja? Der Gott, der die Welt geschaffen hat und der gezeigt hat über das Volk Israel, was, ja, wie er mit uns im Kontakt sein will und was er dann durch Jesus noch gemacht hat, damit es auch wirklich funktionieren kann. Ja, yeah, so ein bisschen. Kleines bisschen Resonanz ist da. Ich tue mir damit ja auch schwer. Ja? Ich konnte die Predigt vorbereiten, von daher bin ich ein bisschen mehr drin als ihr. Und ich erschrecke immer wieder darüber, wie extrem verkopft ich bin in meinem Glauben und wie wenig frei wirklich vom Herzen her. Ich habe von meiner Frau gestern einen, oder heute, ja, irgendwann haben wir gesprochen heute Nacht, einen ganz interessanten Predigttitel gehört. Jetzt passt auf, halt euch fest, kippt nicht vom Stuhl und so, ja. Wahre Anbeter tanzen nackt. Wahre Anbeter tanzen nackt. Damit ist natürlich jetzt nicht gemeint, dass man sich jetzt hier, sagen wir, entblößt, ja. Aber letztendlich, das finde ich so genial bei diesem Predigttitel, ja, es geht darum, sich nicht zu scheren, was andere denken. Ja, sondern wirklich, wirklich zu wissen, Gott, du bist mein Ein und Alles. Du hast ja, dich mir gezeigt, du hast im Grunde alles für mich getan. Ja? Dass ich jetzt hier in dieser Welt irgendwie halbwegs vielleicht unbeschadet durchkomme und wenn ich am Schluss nicht unbeschadet durchkomme, wirst du in der Ewigkeit alles noch klären, was noch offen ist. Ja? Also uns geht es eigentlich so gut mit dieser Gotteserkenntnis. Wir sind beschenkt damit. Aber ist sie auch lebendig in unserem Leben? Bewegt's was? Bewirkt's was? Sind wir bereit, wirklich uns direkt drum zu scheren, was andere denken, sondern wirklich das zu sagen, was wir auf dem Herzen haben, so zu leben für Gott? Wir haben es vorhin gesungen, Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern Jesus lebt. Und er ist unsichtbar bei uns. Und manchmal kann man sich fragen, wo ist das Lebendige bei den Christen? Ja, in welchem Grab liegt es vielleicht noch? Oder warum wird es so unterdrückt? Es ist vielleicht da, aber man lässt es nicht raus. Vielleicht hat es damit zu tun, ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass eine gewisse Zeit in der christlichen Tradition zu sehr auf die Orthodoxie geschaut wurde. Also das richtige Erkennen, ja, die Wahrheiten über Gott. Aber übersehen wurde, dass es noch was Zweites Wichtiges gibt, nämlich die Orthopraxie. Also Orthodoxie, ja, und die Orthopraxie. Ja, schon, was das Wort sagen soll. Ja. Wie leben wir den Glauben? Wie leben wir genau dieses Erkennen in diesem, ja, in dieser Verbundenheit mit Gott? Wie findet ewiges Leben hier schon statt? Und das Problem ist immer, wenn in einer Gruppierung oder in einer Bewegung so eine bestimmte Richtung dominiert, dann wird es einseitig. Und wenn die Einseitigkeit zu lange dauert, dann verfestigt sich's, dann wird es starr, dann ist es nicht mehr beweglich. Und ich glaube, wir brauchen wirklich beides, das richtige Erkennen und das richtige Tun. Wer ist Gott und was heißt das dann für unser Leben? Und die Erkenntnis des wahren Gottes, das ist nicht etwas, was einer allein haben kann. Dazu ist Gott viel zu vielgestaltig und vielschichtig und unbegreiflich für uns, sondern das Erkennen des wahren Gottes, das entsteht im Miteinander. Im Miteinander unterwegs sein, packen wir dieses Geschenk aus, was uns Gott gemacht hat, indem er sich uns offenbart. Auf Gemeindeebene heißt es, dass wir offen und ehrlich miteinander reden und dass wir auch Unterschiede in Sichtweisen auch zulassen und darüber ins Gespräch kommen, dass wir Spannungen in Erkenntnisfragen auch aushalten, ohne dass wir uns deswegen trennen. Äußerlich oder innerlich reicht ja auch schon zu sagen, ist mir doch egal, was der sagt. Dass wir versuchen, das zu entdecken, was der andere an Wahrheit erkannt hat von Jesus, die mir vielleicht noch fehlt. Und es gibt es auch zwischen den Konfessionen, dass man da eher guckt, so, oh, was ist bei den anderen alles nicht so richtig, ja? Man möchte selber alles richtig machen, bei den anderen fällt einem auf, was alles falsch ist. Und es wäre doch eigentlich viel besser, wenn wir bei den anderen gucken, was haben die vielleicht Richtiges von Gott erkannt, was uns fehlt? Weil deren Verhalten können wir nur ganz schlecht ändern, aber unser Verhalten kann sich ändern, wenn wir begriffen haben, was Gott uns durch die sagen möchte. Und was ich auch richtig spannend finde bei Gott, manchmal haben sogar die sogenannten Ungläubigen mehr von der Größe Gottes erkannt als wir sogenannten Gläubigen. Dass die manchmal mehr Ehrfurcht und Respekt vor dem Leben haben, vor der Welt haben, vor Menschen haben, als wir das manchmal zustande kriegen. Beschenkt mit dem Erkennen des wahren Gottes. Das ist als Geschenk gedacht, dass wir Gott erkennen dürfen. Und es heißt für den anderen, dass wir versuchen, natürlich ihm dieses Geschenk nahe zu bringen, dass er es auch erkennen kann. Aber wichtig ist dabei eben auch, der andere muss die Freiheit haben, dass er auch Nein sagen darf. Ohne dass wir ihn deswegen jetzt meiden oder fallen lassen oder ausgrenzen oder umgehen irgendwie so. Unser Bund hat ein Papier rausgebracht, das ist von 2015. Da hat das Präsidium und die Bundesgeschäftsführung unseres Bundes was rausgegeben über das, wie wir eben diese Erkenntnis Gottes, ja, das Erkennen des wahren Gottes, wo wir sagen, jawohl, das ist der wahre Gott, wie wir das in einer multireligiösen Welt zu Gehör bringen können und was dabei zu beachten ist. Und da heißt es, dass wir, wenn wir über den Glauben reden, dass das im Einklang stehen soll mit den Prinzipien des Evangeliums. Also wenn wir von Liebe reden, muss derjenige auch Liebe spüren, mit dem wir reden. Auch wenn er das, was wir ihm sagen, ablehnt. Und es wurde da formuliert, es gehört dazu der uneingeschränkte Respekt vor allen Menschen und die uneingeschränkte Liebe zu allen Menschen. Das ist wichtig, wenn wir den Glauben weitergeben wollen. Und es heißt dann in der Konsequenz, und das fand ich spannend, dass das Gegenüber von uns, mit dem wir über den Glauben reden, mit dem wir versuchen, diese kostbaren Schätze zu teilen, dass der spüren muss, er hat die Freiheit, sich auch nicht dafür zu entscheiden. Und auch wenn er sich für gar keine Religion entscheidet, respektieren wir ihn, achten wir ihn, lieben wir ihn trotzdem. Und dann hat unser Präsidium und die Bundesgeschäftsführung formuliert, finde ich ganz wichtig, wir bedauern, wo es in der Geschichte unserer Gemeinden und der Weltmission entgegen unserer Grundüberzeugung vorgekommen ist, dass das Evangelium mit einem solchen Nachdruck weitergegeben wurde, dass die freie Entscheidung des Adressaten ungebührlich eingeschränkt worden ist. Ich finde es klasse, dass wir eine Leitung haben für unseren Kirchenbund, Gemeindebund, dass da dieses Bedauern ausgedrückt ist. Denn mir begegnet immer wieder, dass aus der Vergangenheit noch Sachen hochkommen, wo Leute in den Gemeinden oder in den Familien genau das nicht erlebt haben. Wo sie den Eindruck hatten, ich muss jetzt Ja zu Jesus sagen, damit ich geliebt und respektiert und wertgeschätzt bin. Und da sind bis heute noch an verschiedenen Stellen, begegnen mir immer wieder Wunden. Auch die Woche wieder ein Gespräch gehabt, wo ich gemerkt habe, da ist diese Grenze nicht respektiert worden, dass der andere frei sein soll in seiner Willensentscheidung. Wir haben jetzt in der Woche ja verschiedene Nachgespräche im Angebot. Entweder Mittwochabend könnt ihr hierher kommen, ein Stockwerk tiefer. Das ist ein öffentliches Nachgespräch über die Predigt. Ihr habt auch die Möglichkeit, in Kleingruppen, in Hauskreisen euch zu treffen. Da draußen liegen einige Listen auf dem Tisch. Da könnt ihr gucken, wie viele Plätze noch frei sind. Könnt euch da eintragen, gucken, wann es zeitlich passt und so weiter. Und ja, vielleicht ist da auch eine Möglichkeit, nochmal über das zu sprechen, was vielleicht ja an Unfreiheit erlebt worden ist, was im Widerspruch steht zu eigentlich diesem Geschenk, das Gott uns gemacht hat. dem Geschenk seiner Liebe. Ihr könnt auch in den Gruppen darüber sprechen, wie das Erkennen des wahren Gottes euer Leben verändert hat. Was das in eurem Leben verändert hat. Wie euer Leben dadurch reicher geworden ist, wo es euch in Freiheit geführt hat, Lebendigkeit geschenkt hat, in eine größere Weite. Da wirklich miteinander zu schauen, ja, was ist da, aber auch zu sehen, wo ist es vielleicht blockiert, wo ist es eben vielleicht eingeschränkt, dass man eben doch Angst hat, sich so zu zeigen, wie man wirklich ist von seinem Glauben her. Ich hatte in den Papieren, die draußen ausliegen, angekündigt, dass es immer eine Zusammenfassung der Grundgedanken der Predigt gibt. Das hat leider jetzt für heute nicht so geklappt, weil ich, ich habe gekämpft und gekämpft, aber ich habe es nicht so hingekriegt, dass ich es weitergeben konnte. Ich habe aber was anderes für nachher mitgegeben, nämlich, was ihr mitnehmen könnt, diese Erklärung unseres Bundes zum christlichen Zeugnis in einer multireligiösen Welt. Dass ihr da auch drüber sprechen könnt, ja, vielleicht über eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Und ansonsten sprecht mich einfach nochmal an, dann gebe ich euch nochmal Fragen mit, auch die Hauskreisleiter, wenn ihr da, wenn euch das nicht reicht, was ich euch jetzt im Moment nur zur Verfügung stellen kann. Lasst uns schauen, wie wir wirklich diesem Erkennen Gottes Raum geben können und darin aufleben können, wer unser Gott für uns ist. Und da gibt es jetzt eine herrliche Anwendungsmöglichkeit bei dem nächsten Lied. Damit können wir nämlich Gott ehren und wir können dazu aufstehen. Lasst uns dazu aufstehen, aber wichtig ist, habt auch die Freiheit, sitzen zu bleiben. Sonst wäre das nämlich ein bisschen widersprüchlich. Amen.